Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Und ihr habt vielleicht die erste Folge schon gehört, dann kennt ihr uns schon, der Stefan ist bei mir.
Hallo zusammen, hi Dominik.
Und heute, genau, Stefan, sagst schon, wir haben halt einen Gast für euch dabei und das ist der Benjamin und der kann sich kurz mal vorstellen, wer er ist und was er denn macht.
Gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Benjamin, Co-Founder und Head of Operations bei uns. Bin viel in den Themen Website-Entwicklung, Projektmanagement am Start und habe da sehr viel interessante Projekterfahrung sammeln dürfen und freue mich da über das Thema Webseite heute ein bisschen mehr sprechen zu dürfen.
Genau, danke schön. Du sprichst es schon an. Wir werden heute ein bisschen über Website sprechen, über das HubSpot CMS, über verschiedene Website-Lösungen und haben aber, bevor wir anfangen, immer noch eine kleine Frage dabei, die stellen wir uns gegenseitig auch jedes Mal, ist immer recht spannend und die stellen wir heute natürlich erstmal unserem Gast und das ist die Frage, was ist denn dein CRM-Highlight der Woche gewesen?
Okay, coole Frage auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich das Thema CMS und Barrierefreiheit. Da haben wir ein eigenes Theme entwickelt und versuchen das Ganze auch immer, ja, für alle User oder Nutzergruppen erreichbar zu machen und haben da ein kleines Modul entwickelt. Befindet sich an der rechten Seite des Bildschirmrandes und darüber kann man die Font, also die Schriftgrößen, entsprechend dynamisch vergrößern oder verkleinern, um da einfach den Benutzern nochmal eine individuelle Möglichkeit zu geben, das deren Bedürfnissen anzupassen. Und das ist das erste Mal, dass wir sowas entwickelt haben, funktioniert schon sehr gut und ist eine coole Sache, in die Richtung weiter Fortschritte zu machen.
Da müssen wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge drüber machen, über das Thema Barrierefreiheit,
ja.
Barrierefreiheit auf Webseiten insbesondere,
ja.
Bin ich gespannt.
Ja. Sehr wichtig
auf jeden Fall. Ja, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, da kommt auch ein Gesetz. Kommendes Jahr?
Ja, genau. Deswegen ist es auch so ein heißes Thema. Ne? In naher Zukunft müssen alle Webseiten barrierefrei sein, in gewissen Maßen. Und das ist ja heutzutage kaum eine Website, oder Benjamin?
Ja, würde ich auch sagen. Da gibt es verschiedene Standards und auch verschiedene Klassifizierungen. WCAG ist da ein Stichwort. Und das kann man natürlich, es gibt so eine Standard, so eine Mindestanforderung sozusagen. Da würde ich sagen, ja, sind schon vielleicht, ja, ich möchte jetzt nicht schätzen, aber sind schon einige Webseiten, die diesen Standard erfüllen. Aber viele fallen da auch raus und dann kann man das Ganze natürlich noch weiter, weiterentwickeln und noch stärker barrierefrei machen. Ja. Der Anspruch sollte da schon sehr, sehr hoch sein.
Ja, also sehr wichtiges Thema auch für unsere Zuhörer. Auf jeden Fall und Podcast-Folge ist notiert, also da können wir auf jeden Fall auch mal eine Folge dazu machen.
Absolut, wir werden nicht wieder einladen.
Ja. Wunderbar.
Schauen wir mal, wie er sich schlägt heute, aber genau, dann gehen wir uns die Fragerunde nochmal einmal weiter an den Stefan, kennt ihr auch schon von den letzten Folgen. Was war denn dein Highlight?
Ja, CRM-Highlight der Woche würde ich sagen, dieses Mal schon einen Vertriebsprozess, den ich jetzt begleite aktuell mit einem Unternehmen aus der Recruiting-Branche. Super spannend, super etablierter Player auch und stehen eben vor einer großen Herausforderung, auch, sage ich mal, neues E-Mail-Marketing-System zu machen, aber auch die Webseite mal aufzufrischen von alten Systemen weg, also Typo 3 tatsächlich auch. Wird spannend sein heute, darüber zu sprechen, warum nicht self-hosted in Typo 3 oder WordPress, sondern vielleicht eher so eine SaaS-hosted-Lösung über CMS. Aber jedenfalls, long story short, sehr spannender Prozess. Sind heute auch die Präsentationen das erste Mal durchgegangen, habe ein bisschen was vorbereitet und auch gezeigt, wie man da Schritt für Schritt in dem Unternehmen dann eben auch im Bereich CRM das weiterentwickeln könnte. Und das war wirklich ein sehr spannender Prozess. Wir machen ja viel mit Recruiting-Unternehmen und da auch wieder, deswegen, wir kennen es da gut aus und dann macht es natürlich immer umso mehr Spaß, da eng zusammenzuarbeiten.
Ja, auf alle Fälle. Also hört sich spannend an. Auch da nehme ich mit für die nächsten Folgen. Wir nehmen auch mal Kundenstimmen mit rein. dass wir da auch mal hören, wie so ein Prozess abläuft aus der Sicht.
Ja. Last but not least, Domi, dein CRM-Highlight der Woche. Ja,
dann komme ich noch dazu, genau. Ich habe mir heute auch ein Vertriebsthema ausgesucht, arbeite ja auch in der Position und habe das neue Prospecting-Tool von der CRM-Plattform HubSpot rausgesucht. Mit dem arbeite ich jetzt schon seit ein paar Wochen und es hat meinen Prozess auch stark verbessert und weiterentwickelt. Ich kann damit die Leads, die reinkommen, noch besser qualifizieren und kann sie, bevor man überhaupt in den Anbahnungsprozess kommt, also einen Deal erstellt, schon vorqualifizieren und sehr übersichtlich damit arbeiten. Und das ist ein neues Tool, mit dem ich sehr viel Spaß habe
gerade. Sehr, sehr cool. Ja, aber gut, dann lass uns mal zum eigentlichen Thema der Folge kommen. Benjamin, wir haben dich ja heute als Ehrengast auch eingeladen zum Thema Webseiten. Wir stellen uns natürlich die große Frage, ja, diese SaaS-Hosted-Lösungen, also fremd-hosted, HubSpot stellt das CMS-System in dem Sinne zur Verfügung, sind ja recht neu, ist ein recht modernes, aktuelles Thema. Und es wird ja oft verglichen mit diesen self-hosted Open-Source-Lösungen wie zum Beispiel WordPress oder Typo3. Und da wollen wir heute mit dir ins Gespräch gehen. Du kennst dich im Bereich Webseiten ja sehr gut aus, hast wahrscheinlich über 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich, locker.
Ja.
Wie viele Jahre würdest du sagen?
Also über 5 auf jeden Fall, 6 bis 7 Jahre.
Hast du auch in der WordPress-Umgebung angefangen?
Genau, mit WordPress sozusagen gestartet, viele Webseiten komplett selbst umgesetzt, dann mit einem kleinen Team und jetzt sozusagen in HubSpot als Projektmanager Webseiten umgesetzt. Aber genau, ursprünglich komme ich aus der WordPress-Welt, kenne mich da sehr gut aus, was es für Möglichkeiten gibt, was es auch für Einschränkungen gibt. Und wo jetzt die Vor- und Nachteile zwischen beiden Open Source und ja managed, fully managed, wie beispielsweise bei HubSpot, was da die Unterschiede sind.
Ja, da das wird spannend, da heute mal einzusteigen und das auch miteinander zu vergleichen, weil eins ist Fakt, ich würde sagen, 80% der Mittelständler, mit denen ich spreche, sind noch in einer WordPress- oder Typo3-Lösung. Mhm. Also das ist der absolute Platzhirsch. Das sind die absoluten Standardlösungen, diese Self-Hosted-Lösungen. Man muss sich um alles kümmern, ne? Und da können wir mal schauen, was so die Vor- und Nachteile heute sind. Starten wir doch einfach mal rein. Vielleicht ganz allgemein nochmal angefangen. Benjamin, für alle, die sich da noch nicht so auskennen, was ist generell erstmal der Unterschied jetzt zwischen HubSpot CMS und zum Beispiel Typo3 oder WordPress?
Ja, gerne. Ja, wie der Name im Prinzip Open Source und Self-Hosted schon sagt, Typo3, WordPress, diese Lösungen, diese Webseiten an sich müssen selbstständig gehostet werden. Das heißt, es gibt keinen Unternehmen, also WordPress steht nicht dahinter und sagt, okay, hier ist euer Server, hier ist eure Instanz, vergebt ein Passwort und eine E-Mail und dann könnt ihr euch einloggen. So ist es in diesem Fall nicht. Man fängt im Prinzip von null an, bekommt die Softwarelösung gestellt von der entsprechenden Firma, egal ob es jetzt WordPress oder Typo3 ist. Ich würde jetzt einfach immer WordPress als Beispiel nehmen. Und dann muss man sich selber einen Serveranbieter aussuchen, da sich einen Account anlegen und sich im Prinzip schon ab diesem Zeitpunkt komplett selbst darum kümmern. Und da geht es eigentlich schon los. Da kommt dann immer die Frage auf, okay, welcher Hoster ist jetzt der beste? Welcher ist für WordPress optimiert? Welcher für Typo3? Gibt es ja sehr, sehr viele Anbieter und Systeme.
Was hängt da dran? Also inwiefern ist das wichtig?
Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Punkte, worauf man da achten muss. Einmal ist es natürlich Serverstandort. Der Standort von so einem Server sollte nahe der Zielgruppe sein. In unserem Fall wäre es jetzt hier der Dachraum oder Deutschland. Da ist natürlich so der beste Ort für einen Server Frankfurt, weil da die stärksten Datennetze, Datenströme zusammenkommen und verteilt werden. Auch innerhalb von Deutschland dann wird fast alles über Frankfurt geroutet. Ansonsten, also das hat natürlich was mit dem Thema Datenschutz und auch mit der Ladegeschwindigkeit oder im Allgemeinen mit der Geschwindigkeit der Seite zu tun, dass die jetzt nicht irgendwo in Asien oder in Amerika gehostet wird, da alle Daten liegen und jedes Mal, wenn ein Besucher die Seite aufruft, erstmal Frankfurt und dann Amerika kontaktiert wird sozusagen, das würde das natürlich verzögern. Ansonsten ist natürlich dieser Zwischenlayer zwischen eigentliche Hardware und der Software dazwischen auch noch relevant, ob das Ganze optimiert wird, ob das einfach nur ein ganz normaler 0815 Server ist, wo ein Apache oder Nginx Server draufläuft und man da selbst die WordPress-Instanz installiert, oder ob es da so eine Art One-Click-Setup gibt, wo es schon einen vorkonfigurierten Webserver gibt.
Man merkt schon, man muss sich um viele Sachen Gedanken machen.
Ja, es ist unglaublich, was man da beachten muss. Es gibt natürlich auch Anbieter, die das Ganze sehr einfach machen. Da gibt es dann aber auch wieder eine große Bandbreite an Anbietern, die das Ganze gut machen. Es gibt wenige, die das wirklich sehr gut machen und dann auch einen optimierten Server bereitstellen, ohne viel Trara drumherum. Das sind so die Punkte, die man beachten muss bei der Server- oder Hoster-Auswahl. Oft ist es auch so, dass die Ressourcen, wenn man jetzt einen Rahmen, einen CPU und halt den Traffic, den Datenspeicher auch hat, dass der sich geteilt wird, verschiedene Kunden. Ich habe schon Sachen gehört, wo auf einem Server irgendwie 50 bis 100 Kunden, also Webseiten sozusagen, gehostet werden.
Macht die Webseiten wahrscheinlich nicht unbedingt schneller, oder?
Macht die Webseiten nicht unbedingt schneller. Der Knackpunkt ist vor allem, sind die Peak-Zeiten. Also wenn dann zu einer beliebten Zeit, wo viele, sage ich mal, Website-Aufrufe in dem Bereich stattfinden, beispielsweise so nach dem Feierabend, keine Ahnung, 17 Uhr, 18 Uhr, viele Leute sind dann vielleicht schon zu Hause auf der Couch, rufen eine Webseite auf, und wenn dann der Traffic zu dieser Zeit auf dem Server sehr hoch ist, dann kann es halt sein, dass deine Webseite mal 2-3 Sekunden einfach länger als sonst lädt. Das will man nicht, vor allem wenn man relativ eine kritische Seite betreibt, wo es wirklich um Millisekunden geht, Shop-Systeme drauf laufen lässt. Da will man jetzt keine 3 Sekunden warten, dann ist der Besucher im Prinzip wieder weg. Genau, das so zum Thema Hoster. Die Software an sich, WordPress, muss natürlich auch noch optimiert werden. Da gibt es auch unzählige Plugins. Da werden wir sicherlich dann nochmal später drauf zurückkommen, was da so die Unterschiede sind bezüglich Möglichkeiten und Vor- und Nachteilen. Aber sogenannte Caching-Plugins gibt es bei WordPress. Und die müssen eingerichtet werden, es muss getestet werden, ob bestimmte Login-Seiten, Warenkörbe, ob die dann alle noch funktionieren.
Thema Sicherheit ist bestimmt auch immer Verantwortlichkeit des Webseitenbetreibers dann selbst, oder?
Genau, in 99% der Fälle ist das Verantwortung des Webseitenbetreibers. Man muss sich selber darum kümmern, dass niemand einmal auf den Server sozusagen Zugriff gelangt. Das ist der Fall, wenn es ein dedicated Root-Server ist, dann muss man sich wirklich dann auch noch nicht nur um die Webseite, sondern auch noch um den Server kümmern. Bei so 0815-Hostern, da ist es dann so, dass man einen Managed-Server bekommt, darauf dann WordPress läuft und man sich sozusagen um diese WordPress-Instanz kümmert. Da muss man Sicherheitsplugins installieren, die ganzen, also auch sicherstellen, dass die User, die beispielsweise als Administrator hinterlegt sind, sichere Passwörter verwenden. Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es standardmäßig nicht bei WordPress, müsste man sich auch über einen, meistens Premium, also über ein bezahltes Plugin hinzufügen. Das ist jetzt bei solchen Lösungen fully managed wie HubSpot Standard. Da spricht man gar nicht eigentlich erst drüber, weil das schon eine Grundvoraussetzung ist. Da gibt es dann noch Single Sign-On und solche Geschichten. Das sind alles Sachen, um die man sich kümmern muss, die man updaten muss. Und WordPress ist wahrscheinlich so das beliebteste CMS, Open Source CMS, und damit auch mit hoher Wahrscheinlichkeit Platz 1 so der Angriffe, Hackerangriffe. Mhm. Ich habe schon oft, also auch bei jetzt in der kürzeren Vergangenheit erlebt, dass Webseiten von Kunden gehackt wurden, da auf komische Seiten weitergeleitet wurden. Und das hat man halt bei HubSpot oder auch Fully Managed System im Allgemeinen nicht, weil sich da der Anbieter, das Unternehmen dahinter um alle sicherheitsrelevanten Einstellungen kümmert und man da
Kannst du da, jetzt hast du die WordPress oder Typo 3 Umgebung quasi, einmal rausgearbeitet. Vielleicht kannst du nochmal vorne anfangen bei HubSpot zum Beispiel, also fully managed. Mhm. Wie sieht da der Server aus? Also das Ganze, was du jetzt für Typo 3 WordPress einmal aufgezeichnet hast, vielleicht auch nochmal die andere Seite beleuchten.
Ja, sehr gern. Bei HubSpot ist es so, dass natürlich auch da der Serverstandort bezüglich DSGVO sehr relevant ist für Kunden. Und HubSpot hat sozusagen in Amerika mit amerikanischen Servern begonnen. Aber seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren, würde ich sagen, grob geschätzt, ist es auch möglich, direkt die Webseiten und den gesamten Account mit allen Kundendaten, was dazugehört, in Europa zu hosten. Der Server steht dann direkt in Frankfurt, wird von AWS, also eine Amazon-Firma, gehostet.
Ja. Das war lange Zeit ein heikles Thema und ich denke, so vor anderthalb Jahren wurde das allgemein auch für die ganze Plattform dann nicht nur die Webseite, sondern auch das CRM-System auf deutschen, also Frankfurter Servern liegt. Und du sagtest schon AWS, es sind auch jetzt keine 0815-Server, oder?
Nee, die gehören eigentlich zu den besten. Also ich würde sagen, die Google Cloud-Plattform und die AWS-Server sind so die bekanntesten, die besten, die schnellsten, die sichersten, stabilsten Server überhaupt. Es gibt da natürlich noch sehr viele andere, eher kleinere Unternehmen, DigitalOcean, Vulture und so weiter. Da hat sich HubSpot auf jeden Fall auch einen sehr guten europäischen, hier lokalen Partner, der hier die Server anbietet, sozusagen ausgesucht. Klar, Amazon dahinter ist ein etabliertes, großes Unternehmen, klar. Auf jeden Fall, da gibt es einen sehr guten Standard. Das ist so der Motor dahinter, die Voraussetzung, Grundvoraussetzung. Wenn der Server nicht passt, dann brauchst du da auch nicht viel optimieren.
Das sind auf jeden Fall schon einige Punkte jetzt mit dabei gewesen, die auf jeden Fall wichtig sind. Jetzt habe ich vielleicht als mittelständisches Unternehmen, habe ich meine WordPress-Seite, okay, es läuft über die Server. Ist vielleicht ein bisschen anfälliger, aber in den meisten Fällen passiert auch nichts. Aber wenn ich jetzt aus der Sicht des Unternehmers schaue, was wären denn da jetzt vielleicht aus dieser Sicht der Usability, was wären denn da Argumente für WordPress, für HubSpot, also um da noch ein bisschen die Gegenüberstellung aus der Sicht desjenigen, der dann wirklich damit arbeitet.
Ja, vor allem, ich hatte auch dran gedacht, wo du die Einleitung gegeben hast, Benjamin, man muss ja als mittelständisches Unternehmen sich dann bei einer WordPress- oder Typo3-Instanz wirklich Gedanken machen, wer das alles übernimmt, und man lagert es wahrscheinlich entweder aus, hat irgendein Wartungspaket bei irgendeiner Drittfirma, die sich dann um 80% dieser Themen kümmern, oder man stellt intern eine Person dafür ab, oder vielleicht auch da genau, was steckt dahinter, wie viel Zeit muss man ungefähr so investieren bei so einer Self-Hosted-Lösung und wie viel, und bei einer Managed-Hosted spart man sich das ja alles, haben wir ja gerade besprochen. Ja. Aber wie ist das bei so einer
wahrscheinlich beliebteste Antwort darauf ist, es kommt drauf an. und zwar darauf, dass man selber als Unternehmen entscheiden muss, wie viel Zeit kann ich da investieren. Wenn man wenig Zeit investiert, riskiert man Sicherheitslücken. Man hat keine aktuelle Webseite, wo die Sicherheitslücken schon geupdatet, gepatcht wurden. Das kann dann auch ganz schnell wirklich nach hinten losgehen. Da gehören auch Backup-Strategien und sowas mit dazu, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und wie du schon sagtest, meistens hat man dafür externe Dienstleister. Manchmal sind es sogar zwei verschiedene. Einmal ein Dienstleister, der sich um die Serverinfrastruktur kümmert, um die DNS-Einstellungen und so weiter. Und dann die zweite Person oder der zweite Ansprechpartner wäre dann so eine Art Webagentur oder Freelancer, der sich dann um die eigentliche Contentpflege, das Aktualisieren, Sicherheitsupdates auf CMS-Ebene, also bei WordPress, kümmert. Und wenn man es vernünftig macht, sollte man da mindestens einmal die Woche reingehen, sich einloggen, überprüfen, okay, welche Updates gibt es, das Ganze entsprechend aktualisieren und testen. Funktioniert noch alles? Funktioniert der Warenkorb? Ist irgendwas mit dem Caching schiefgelaufen? Gibt es irgendwelche Visual Bugs? Also Fehler in der...
Kann man schon so 4 Stunden pro Woche dann rechnen, dass man sich einmal in der Woche einen halben Tag hinsetzt, also eine Person sich darum kümmert und dann wahrscheinlich nochmal um die CMS-Instanz, also das WordPress-seitige.
Wenn man es ordentlich macht, auf jeden Fall. In der Praxis ist es in der Regel weniger, weil, ja, weil man da jetzt nicht so den Fokus drauf setzt.
Gut, deswegen gibt es dann aber auch mehr gehackte Seiten. Ich genau, muss nochmal dazu sagen, exakt. Mir ist das auch aufgefallen in Kundengesprächen, die dann aus diesem Grund auch zu uns gewechselt sind. Also ja. Das heißt, sie hatten eine WordPress-Instanz, die gehackt wurde und haben gesagt, okay, jetzt machen wir es einmal richtig, wechseln zu HubSpot, haben damit keine Kopfschmerzen mehr. Da war ja auch oft dann das Thema, dass die wirklich, ja, dass die gar keine andere Option hatten. Und dass auch durch die KI und, sage ich mal, durch die Weiterentwicklung der Technologie auch diese Phishing-Attacken oder auch die Hacking- oder Bot-Angriffe sich auch deutlich weiterentwickelt haben im Vergleich noch zu vor 5 oder 10 Jahren. Deswegen ist es auch, glaube ich, weiß nicht, wie du dazu stehst, aber schon immer schwieriger, auch so eine Self-Hosted-Instanz sicher und performant zu halten, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall, sind zwei gute Punkte. Sicher und performant. Es gibt natürlich in WordPress oder in dem Open Source Bereich sehr viele Sicherheits-Plugins, die man sich installieren kann und die haben alle Bells and Whistles sozusagen. Die verlangsamen aber auch im Prinzip die Seite so gut wie in allen Fällen. Je umfangreicher das Plugin, desto langsamer oder desto höher ist die Beeinflussung der Ladegeschwindigkeit. Und auch der Geschwindigkeit im Backend, wenn man jetzt beispielsweise den verschiedenen Editoren, Elementor oder Gutenberg beispielsweise öffnet, je mehr Plugins man auf dieser Seite hat, desto langsamer werden diese Editoren.
Macht dann natürlich auch keinen. Von wie viel Sekunden Seitenladezeit?
Es kommt wirklich auf das Plugin drauf an. Ich kenne das Plugin WordFence, das ist so wahrscheinlich das bekannteste und weit verbreitetste Sicherheits-Plugin. Da könnte man jetzt, pauschal ist es immer schwierig, aber so ungefähr eine Sekunde, die das halt länger lädt bei einem Elementor.
Das ist krass.
Das ist schon viel in der Anwendung. Aber ja, auch wie gesagt, grob geschätzt.
Ja. Ja, schon ein spannender Punkt. Also das ist schon heutzutage, gerade auf Mobilgeräten, wo die Leute alle über Mobilgeräte drin sind, wo vielleicht auch die Netzwerkverbindung nicht immer so top ist, kann sich das schon stark auswirken. Ja, auch auf die Absprungraten und so weiter. Also auch ein interessanter Punkt. Vielleicht nochmal Thema Sicherheitssysteme bei HubSpot. Also wie ist das dort in dem CMS geregelt? Du hattest jetzt angesprochen, sehr gutes Server. Mhm. Was läuft da im Bereich Caching oder Sicherheitstools?
Ja. Was ist da so? Was wird da also genutzt? Caching und Sicherheit sind zwei, sage ich mal, unterschiedliche Bereiche. Das eine betrifft eher so die Seitenladegeschwindigkeit, also Caching betrifft die Seitenladegeschwindigkeit und Serverinfrastruktur und alles, was so sich dazwischen bewegt, wie beispielsweise auch ein Content Delivery Network, CDN, was in HubSpot-Fall Cloudflare ist. Das sind ja verschiedene Systeme, um auch die Sicherheit zu verbessern und die gesamte Instanz und auch Webseite natürlich sicherer zu machen. Genau, also auf Sicherheit, also auf Sicherheitsebene gibt es Web Application Firewalls, was auch über Cloudflare abgesichert oder realisiert wird. Bedeutet im Prinzip, dass der gesamte Traffic, der eingeht, erstmal durch oder über Cloudflare Server geschleust wird, analysiert wird. Solche Unternehmen sind Spezialisten in dem Bereich und kennen natürlich dann auch die ganzen KI-Bedrohungen, Bots. Da gibt es riesen Listen und wird dann auch in Zukunft immer mehr mit Machine Learning verbessert, dass man sozusagen Angriffe, Bedrohungen schon an diesem Eingangstor sozusagen, bevor irgendwas auf der Webseite auch nur gemacht wurde oder bevor der Ursprungsserver erreicht wurde, schon abgewehrt werden kann. Klar, funktioniert nicht in allen Fällen, aber dafür gibt es solche Systeme, die lernen immer weiter dazu. Die Unternehmen machen das schon sehr, sehr gut und verbessern sozusagen durch so eine weltweite Abdeckung auch noch die Ladegeschwindigkeit weltweit, weil die haben überall solche sogenannten Edge-Server. Heißt, Elemente, vor allem statische Elemente, HTML, CSS, JavaScript, Bilddateien, Videodateien und so weiter, die werden zwischengespeichert in ganz vielen Ländern dieser Welt, um dann auch wirklich global eine super, super schnelle Ladezeit zu garantieren und zu gewährleisten. Hätte man, wenn man jetzt einen lokalen Hoster hier in Deutschland nimmt, hätte man das standardmäßig nicht. Da würde, wenn jetzt jemand in Australien die Seite aufruft, wäre natürlich die Frage, braucht man das unbedingt oder halt nicht, je nachdem, was man so für Märkte hat, aber ein Nachteil ist es nicht.
Nee, genau, wenn die Webseite von der ganzen Welt aus erreichbar ist, dann ist das auf jeden Fall
ein Bonus und sehr, 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 sehr wichtig oder gut.
Aber ist schon spannend, finde ich. Man denkt ja immer, wenn so eine Webseite da ist, die läuft erstmal, dann läuft das auch und dann ist das auch fein. Und man weiß gar nicht, dadurch, dass es ja funktioniert, so nach dem Motto, weiß man gar nicht, was da alles im Hintergrund läuft. Und das relativiert, finde ich, auch diesen Kostenfaktor. Weil, kommen wir vielleicht mal drauf zu sprechen, dass HubSpot CMS natürlich eine Lizenzgebühr beinhaltet. Also man zahlt eine Gebühr dafür, dass man das HubSpot CMS nutzen kann. Und die ist jetzt auch nicht gerade günstig. Also es sind jetzt keine 10 Euro im Monat, sondern es geht, wenn man eine, klar, die Professional-Instanz sind 10 Euro, die Starter-Instanz sind 10 Euro. Aber ab dem CMS, HubSpot CMS Professional, zahlt man ja, glaube ich, 400 Euro im Monat. Und dann in der CMS Enterprise-Variante sogar knapp über 1000 Euro im Monat. Das heißt, man sieht erstmal den Kostenberg. Aber wenn man jetzt mal merkt, was da eigentlich dahinter steht, um so eine Instanz auch überhaupt bereitzustellen, so eine gute Webseite zu haben, ja, dann vergisst man schnell, dass man bei WordPress oder Typo3 vielleicht ja einfach die internen Mitarbeiterkosten hat oder noch Drittanbieterkosten, die sich dann auch irgendwo in diese Richtung aufaddieren, die man dann bei HubSpot im Paket so zum Festpreis dann sich erspart. Finde ich super spannend.
Das ist einfach ein Pauschalangebot, wo man sich keine Sorgen mehr machen muss über die anderen Themen. Und du hast ja vorher gesagt, viele Kunden kommen auch zu uns, weil sie einen Hackerangriff beispielsweise hinter sich haben. Und da ist es eben dann zu spät oder das ist eben das, was man im Vorhinein nicht so bedenkt oder runter oder nicht denkt, dass es zu einem selbst kommt. Aber das sind dann die Dinge, die man dann ausschließen kann darüber.
Ja, kommen wir dann vielleicht zur Oberfläche nochmal, ne? Also wie sieht das dann im CMS-System aus? Was macht da, gibt es da Unterschiede oder was macht da so diese klassischen Systeme wie WordPress oder Typo3 aus und wie funktioniert das dann im HubSpot-CMS?
Ja, auch ein sehr wichtiger Punkt, den man natürlich in Betracht ziehen soll und man sollte auch, bevor man die Entscheidung trifft, WordPress oder Open Source oder HubSpot, sollte man wirklich verstehen, was da die Unterschiede sind, um da auch wirklich die richtige Entscheidung treffen zu können. In WordPress hat man die maximale Flexibilität. Man kann alles Mögliche anpassen. Man kann theoretisch sogar WordPress selbst bearbeiten und individualisieren. Hat dadurch tausende von Nachteilen natürlich. Aber grundsätzlich, wenn man selbst jetzt Entwickler ist oder ein Entwicklerteam hinter sich hat und man super da confident ist, um solche Sachen zu machen, kann man das natürlich machen. Aber die meisten sind's nicht und die Unternehmen möchten in der Regel sich darüber auch keine Gedanken machen. Und alles Mögliche auf Server-Ebene und CMS-Ebene individualisieren.
Das muss schon schnell gehen. Da braucht man auf jeden Fall, auch wenn das Marketing eine Seite veröffentlichen will oder der Vertrieb, dann muss das schnell gehen. Dann muss irgendein Editor da sein.
Man braucht in der Regel einen Editor, wo man schnell Änderungen macht. Kann natürlich WordPress auch. Da gibt es verschiedene Lösungen. Der Gutenberg-Editor, so dieser Standard-native Editor von WordPress, ist jetzt immer mehr im Kommen. Immer mehr verwenden den und gehen weg von sogenannten Page-Bildern wie Elementor. Mhm. Aber ja, trotzdem, ich würde sagen, Elementor ist so der beliebteste Page-Builder, auch weiterhin, bietet sehr, sehr viel Flexibilität und auch eine gute Usability. Aber ja, die beiden sind so, würde ich sagen, die relevantesten, auf die man schauen sollte, wenn man sich mit dem Thema befassen möchte. Ich kenne Elementor sehr gut, auch viele Jahre mit Seiten gebaut. Man kann da sehr viel umsetzen. Man hat immer so dieses Modul- und Widget-Denken, nicht so dieses freie Denken, okay, wie soll meine Seite aussehen? Möchte ich was Kreativeres umsetzen als eigentlich nativ nötig? Oder soll es wirklich so eine Standard 0815 Seite sein mit den Standardmodulen, die man da zur Verfügung hat? Da wird man automatisch meiner Meinung nach eingeschränkt. Man kann aber dadurch selber normale Webseiten erstellen.
Heißt, übersetzt, klassischerweise würde man dann dort nicht so vorgehen, dass man ein perfektes individuelles Design ausarbeitet für das Unternehmen.
Richtig.
Und das dann umsetzt im CMS, sondern man würde eher das Unternehmen würde eher das CMS installieren und den Page Builder, beispielsweise Elementor, und würde dann schauen, was ist damit möglich.
Genau, was ist damit möglich, klickt sich oder testet das auch selber, zieht sich da die Widgets rein, versucht das anzupassen. Auch da gibt es Themes und Templates, große Bibliotheken, auf die man da zurückgreifen kann. Teilweise Premium-Plugins, die man natürlich dann bezahlen muss. Es gibt aber auch von Elementor direkt selber kostenlose Themes. Die sind in Ordnung. Also die kann man schon für eine normale Webseite kann man die verwenden. Man sollte da immer im Kopf behalten, das sind vordefinierte Templates, die kann man auch noch anpassen. Aber grundsätzlich verfolgen die schon einem Leitfaden, einer Idee dahinter, was soll die Webseite ausdrücken, wie soll die aufgebaut sein, und man orientiert sich dann automatisch direkt an diesem Template, an dieser Vorlage und würde jetzt nicht so die eigentlichen, also seine eigenen Ideen einfließen lassen oder die Ideen eines UX, beispielsweise UX-Designers. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen bei dem Thema.
Ich denke, das kommt gut raus, warum das Fluch und Segen ist. Ja, man kann nicht ganz individuell seine eigene Unternehmensphilosophie oder sein Branding oder auch seine Wünsche verkörpern, sondern man orientiert sich an den
Man orientiert Vorgaben. Sich automatisch so an dem, was da ist, wenn man auf was Bestehendem aufbaut.
Und wie sieht das jetzt bei HubSpot beispielsweise, also in so einem gemanagten CMS-System aus?
Vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist, um auch die Unterschiede zu verstehen. In Elementor mit den Widgets und dem generellen Aufbau ist man sehr flexibel. Man kann sehr viel individualisieren, was Vorteil sein kann. Es ist aber auch oder hat auch den Nachteil, dass man jede Section, jedes Modul individuell gestalten kann. Bedeutet, das Modul, was man verwendet, in der ersten Section ganz oben auf der Seite beispielsweise, und verwendet das weiter unten auf der Seite nochmal, kann ganz anders aussehen, weil man verschiedene Einstellmöglichkeiten hat. Was ich damit sagen möchte, man kann eine Seite auch so darstellen, dass sie nicht mehr konsistent ist, dass es eigentlich gar nicht mehr keinen roten Faden verfolgt.
Das heißt, ein Bild hat runde Kanten und oder runde Ecken und ein Bild hat eckige Kanten oder in einem ist die Schrift halt so und in einem anderen so.
Richtig, unterschiedliche.
Es ist sehr gefährlich, dass man abweicht vom
Stil. Die Hierarchie H1, H2, H3 hat normalerweise immer eine feste Regel. Wie groß soll die H1 sein, wie groß soll die H2 sein und so weiter. Mit diesem System kann man im Prinzip alles so machen, wie man möchte. Man kann komplett alles ignorieren und überall verschiedene Schriftgrößen, Zeilenabstände und so weiter vergeben. Das ist eigentlich nicht gut. Wenn man sich damit auskennt und einen Grafikdesigner hat oder jemanden, der das professionell macht, der kann auch damit gute Seiten bauen. Wenn das jetzt jemand macht, der damit vielleicht noch nicht so viel Erfahrung sammeln konnte und sich auch vielleicht da kein so richtig gutes Auge für hat, der sollte sich eher an den Experten wenden und dann die Seite erstellen lassen. Jetzt komme ich gern zu HubSpot. Ja.
Ich glaube, du hast schon gesagt, wenn Marketing eine neue Seite haben will, dann geht sie zum Entwickler oder zu demjenigen, der es im Unternehmen dann kann. Und können wir, glaube ich, auch zu HubSpot überleiten.
Genau, gern zu HubSpot, wie das da funktioniert und was für Möglichkeiten man da hat. Das Gute und auch so der meiner Meinung nach USP von HubSpot ist, man hat auch extrem viele Möglichkeiten. Das ist jetzt kein Managed-System wie Joomla oder Wix.com, sondern man hat auf Code-Basis, also nicht auf Server-Ebene, aber auf code-technisch, auf tiefster Ebene, Möglichkeiten, die Seite und die Module so anzupassen, wie man das möchte. Wie das Unternehmen das möchte, wie der Designer das möchte. Man kann gefühlt alle Dynamisierungsoptionen verwenden. Man kann sehr umfangreiche Animationen und Transitions umsetzen, Single-Page-Applications, wo man keinen Reload an sich der Seite sieht, sondern sich das sozusagen ein fließender Übergang zwischen den Seiten herrscht, kann man alles einstellen. Also man hat wirklich auch sehr, sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten, braucht dafür allerdings einen Entwickler, der die Seite programmiert.
Der das einmal baut
und vorbereitet. Der das initial sozusagen so baut, wie beispielsweise mit einem Designer besprochen, wurde und das dann in einzelne Module, Sektionen, Komponenten gießt. Das verfolgt dann im Optimalfall einem Designsystem, dass man ein Modul hat, eine Funktionalität und die sieht dann überall auf der Seite sozusagen gleich aus, natürlich mit unterschiedlichen Inhalten, aber das Look and Feel ist gleich und dann blinkt da nicht auf einmal was und da ist eine Animation, aber da fehlt sie, sondern das ist alles ja wie aus einem Guss, aber trotzdem super schnell anpassbar. Das ist auch wieder ein USP und sehr, sehr wichtig in der aktuellen Welt und Umgebung, dass man schnell auf Änderungen reagieren kann oder Wünsche reagieren kann. Man kann eine Seite duplizieren mit einem Klick, man kann Inhalte schnell ändern, man kann Sektionen verschieben. Je nach Seitenaufbau kann man Komponenten, also eine Komponente ist beispielsweise ein Button, dieser kann verschoben werden, wenn man das möchte, an eine andere Stelle gezogen werden. Da gibt es unterschiedliche Stages, also unterschiedliche Stadien der Flexibilität oder der Anpassbarkeit. Vielleicht letzter Punkt, den ich ein bisschen ausführe, dann bin ich erstmal fertig. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass man fertige Module programmiert, wo man einzelne Komponenten, also Bildelemente, Textelemente, Buttons, alles fest in einem Modul hat. Bedeutet, dieses Modul kann nur inhaltlich verändert werden. Man kann sozusagen jetzt keinen weiteren Button oder ein weiteres Bild einfügen, sondern man hat die bestehenden Module perfekt responsive optimiert, PageSpeed, code-technisch, alles sozusagen wunderbar. Und man kann auch nichts zerschießen. Man kann jetzt keine irgendwie schlecht aussehende Webseite erstellen, die dann auf einmal keinem System mehr verfolgt.
Wo dann unter dem Text zwei Buttons sind, was es genau nie so auf einer anderen Seite gab, aber eben gekommen ist, weil es die Person gerade mal schön fand, sondern man hat so eine Art Mischung aus, das Marketing-Team kann nicht alles selbst machen, weil sich im Rahmen des Designsystems verhält.
Exakt.
Aber sie können trotzdem sehr schnell und einfach im Marketing-Vertrieb, also auch als Laien, eine neue Seite erstellen und publishen und brauchen keine Angst haben, dass sie irgendwie irgendwelche Regeln nicht beachtet haben.
Auf einmal sind dann drei H2-Unterschriften, also Überschriften direkt untereinander. Das geht dann nicht, weil man sich vielleicht dachte, okay, hier will ich jetzt nur einen Einzeiler haben. Im Hintergrund ist es eine H2, funktioniert dann in diesem Fall glücklicherweise nicht. Da sollte man halt bedenken, wie bei allen Punkten, Vor- und Nachteil. Nachteil wäre dann natürlich, dass man jetzt nicht so frei in der Entscheidung ist und im Design ist, sondern halt diesem Designsystem folgt. Das ist aber für viele Kunden, jetzt aus der Erfahrung gesprochen, ein Vorteil. Die freuen sich darüber und sind happy mit der Lösung. Vereinzelt gibt es aber Kunden, die andere Erwartungen, Ansprüche an das CMS haben. Die können wir auch bedienen. Und zwar würde dann ein Template, ein individuell entwickeltes Template sich für diese Kunden anbieten, wo man nicht mit Sektionen arbeitet, sondern mit Komponenten, wo man sagt, okay, hier haben wir ein Button-Element oder hier haben wir ein Bild-Element oder ein Slider-Element oder was auch immer. Dieses würden wir so entwickeln mit allen Optionen, die der Kunde sich wünscht. Der Slider soll drei unterschiedliche Darstellungsvarianten haben. Der soll einmal von rechts links wischbar sein, der soll einmal gesplittet sein mit in einem Zwei-Column-Layout, der soll nochmal eine Transition drin haben und der Kunde möchte im Prinzip, je nachdem, wo er dieses Element, diese Komponente verwendet, einstellen können, okay, das soll so, so oder so aussehen. Also da hat man dann wieder eine sehr umfangreiche Flexibilität. Man kann auch alle möglichen Einstellungen mit Schriftgrößen, Farben, Border Colors und so weiter anpassen.
Das wäre dann nochmal extra zu dem ursprünglich entwickelten Theme oder Designsystem nochmal extra.
Genau. Das wäre im Prinzip nochmal eine andere Herangehensweise an dieses Thema.
Okay. Jetzt noch eine ganz kurze, knackige Frage. Würdest du eher ein Theme empfehlen oder würdest du eher eine individuelle Lösung, individuelles Designsystem empfehlen?
Spannende Frage. Ich persönlich würde eine individuell entwickelte Seite empfehlen oder bevorzugen. Grundsätzlich kommt es natürlich wieder darauf an, was möchte der Kunde, wie arbeitet der Kunde, wie ist das Team aufgestellt. Meiner Meinung nach die besten Ergebnisse erzielt man aber mit einer individuell entwickelten Seite, die Modul bzw. Modul-Section basiert ist, weil man da diese Vorteile, die ich eben beschrieben habe, hat perfekt responsive optimiert. Da hat man nicht nur die Ansicht Desktop und Mobil oder vielleicht noch Tablet dazwischen, sondern man kann wirklich die komplette Bandbreite flexibel einstellen. Also das hängt dann natürlich an dem Entwickler und wie die Seite entwickelt wird. Aber grundsätzlich hat man da maximale Flexibilität. Man kann sich 1:1, das ist so dieses Pixel-Perfect, Pixel-Perfekte Umsetzung des Designs. Ja, da ist es halt wichtig, dass man einen guten Designer hat, dass die Vorbereitung, also das Quellmaterial, womit wir dann beispielsweise als Agentur arbeiten, dass das eine hohe Qualität hat. Und dann würden wir das so umsetzen, wie der Kunde sich das wünscht. Und dann, ja, hat man eine perfekte Webseite.
Ja, verstehe. Ja, Domi, hättest du gedacht, dass sich hinter dem Thema Webseite dann so viel verbirgt und verbergen kann? Wenn man jetzt auf die Webseite schaut, sieht man ja erstmal nur, ah ja, sieht gut aus, funktioniert, fühlt sich wohl.
Ja, auf keinen Fall. Also im ersten Moment sieht man nur die Webseite. Gerade die Dinge mit Server, Hosting, Sicherheit, das sind Themen, da macht man sich im ersten Moment vielleicht gar nicht so die Gedanken drüber. Aber da steckt einfach sehr, sehr viel dahinter. Und für uns, wie wir jetzt arbeiten im Marketing Sales, ist natürlich wichtig, dass es gut zu verwenden ist, dass es einfach ist, dass man nichts kaputt machen kann. Ja. Auch sehr wichtig. Also auch von der Seite aus, wie wir jetzt auch selbst mit HubSpot arbeiten, haben unsere Webseite ja auch im HubSpot CMS. Da sehe ich die Vorteile auch in der Marketing, Sales, Kundenservice Abteilung von dem her. Genau. Und was mich als Sales-Mitarbeiter auch natürlich noch interessiert, ist das Thema Tracking. Also was kann ich sehen auf der Webseite? Ist ja ganz häufig dann so, wenn man HubSpot CMS hat, hat man auch CRM angeschlossen. Macht zumindest Sinn. Und was kann man denn da machen und was gibt es da für Funktionen, die man nutzen kann?
Gut, ja, super, super Frage auf jeden Fall. Wie sieht's mit Analytics auf WordPress und in HubSpot aus, so der Vergleich? In WordPress ist es natürlich so, da hat man kein CRM angedockt. Klar, man muss externe Dienste verwenden, sowas wie Google Analytics, so das Klassischste, was wahrscheinlich jedem bekannt ist. Da ist die Frage, okay, soll das Ganze auf der Webseite noch visualisiert werden, also im Backend? Da hätte man verschiedene Plugins da zur Verfügung, um sich das da anzuschauen. Oder verwendet man Google Analytics an sich, baut da Funnels auf und die verschiedene Ansichten, die da möglich sind. Man hat halt keine Verknüpfung zu irgendwelchen, personenbezogenen Daten. Man weiß nicht, wer dahinter steckt, selbst wenn eine Person sich bereits registriert hat, also ein Formular eingesendet hat, Kontakt aufgenommen hat und der jetzt 2 Tage später wieder auf die Seite kommt und sich eine Pricing-Liste oder so anschaut oder ein Dokument runterlädt, weiß man nicht. Da bekommt man einfach standardmäßig, weil auch keine personenbezogenen Daten an Analytics per Gesetz übertragen werden dürfen, hat man einfach keine Infos zu.
In HubSpot CMS ist das aber möglich?
In HubSpot ist es möglich, natürlich auch mit dem Hinweis, Google Analytics, an dieser Thematik ändert sich nichts, darf nicht weitergegeben werden, also personenbezogene Daten. Google Analytics kann man natürlich auch mit HubSpot verknüpfen, gibt es eine native Integration, würde man nur seine Tracking-ID, Google Analytics-ID verknüpfen und hätte dann automatisch alle Daten auch in Google Analytics, wenn Cookies akzeptiert werden. Die kann man auch dank der DSGVO ablehnen, dann wird nichts getrackt über Google Analytics und externe Systeme. Was man dann trotzdem noch hat, wären die HubSpot-nativen Analytics und das ist auch so der wichtigste Punkt.
Nativ heißt immer innerhalb des Tools
direkt. Innerhalb des Tools, First Party sozusagen, ist der Server, Website-Anbieter ist der gleiche Anbieter wie auch der das Tracking sozusagen macht. Das ist in den Fällen Open Source und WordPress eigentlich immer ein anderer. Es gibt so 1-2 spezialisierte Dienstleister, die da Umwege auch auf Server-Ebene sozusagen schaffen, sehr, sehr hochpreisig. Also da ist man schon über so einer normalen HubSpot also Content Hub Pro Lizenz beispielsweise, schon deutlich drüber. Lohnt sich also, wenn man das als wichtigsten Punkt hat, lohnt sich das dann in der Regel nicht.
Stimmt, ist ein guter Punkt. Das heißt, bei HubSpot jetzt nicht mehr CMS Hub oder CMS, sondern man bucht dann praktisch das Content Hub und hat dort die Tools drin. Ja. Wichtige Randnotiz, ja.
Genau. Und generell, was jetzt so dieses native Tracking betrifft, hat man in HubSpot halt jetzt kein Google Analytics, sondern halt einfach das HubSpot Analytics. Zeichnet alle Seitenbesuche und das Verhalten, Absprungdauer, Sessiondauer und solche, sage ich mal, Standardmetriken ab. Es wird auch getrackt, aus welchen Ländern kommt der Traffic, also die einzelnen natürlich dann auf User-Ebene, aber natürlich auch anonyme Sessions. wird alles getrackt, welche Devices, also Mobil, Tablet, Desktop und so weiter. Es gibt ein automatisiertes Bot-Filtering, dass solche Crawler wie SEMrush beispielsweise rausgefiltert werden und gar nicht mit in die Statistik einfließen.
Das passiert gibt's auch in bei HubSpot E-Mails. Automatisch?
Genau, also kann man also aktivieren und deaktivieren im Prinzip. ich glaube, standardmäßig ist es aktiviert. Genau, und der große, wichtigste Punkt ist natürlich, dass man, wenn man jetzt das die normale CRM-Funktionalität nutzt, seine Datenbank, Kundendatenbank entsprechend drin hat, die Ansprechpartner, mit denen man kommuniziert, da drin hat, dass man sieht, welche Webseiten werden aufgerufen, wie oft kommt derjenige auf die Webseite, was macht er da, wie lange bleibt er da und so weiter. Kann man auch Automatisierungen bauen, kennt ihr sicherlich auch gut.
Das ist für Marketing und Sales natürlich wichtig.
Ja, das ist genial. Ja. Bei uns im Slack-Channel läutet immer die Glocke, wenn ein Kontakt, der gerade in der Angebotsphase ist, irgendeine Seite auf der Webseite besucht, kriegen wir eine Benachrichtigung sofort. Das geht ja eigentlich nur, weil dieses HubSpot Analytics direkt mit dem Tracking, mit dem CRM verbunden ist, ne?
Richtig, ja. Das würde jetzt mit einem anderen Tool so gar nicht gehen. Da müsste wirklich CRM und Webseite verknüpft sein, in einem sein. Und das ist halt HubSpot Standard-Funktionalität. Sehr, sehr coole Sachen kann man damit machen. Grundsätzlich, Gated Content wäre jetzt ein anderes Thema.
Aber ist auch wegen Personalisierung so spannend. Ist jetzt auch, würde den Rahmen hier definitiv sprengen, aber man muss sich mal überlegen, man kennt es aus E-Mails, dass man mit seinem Vornamen, seinem Nachnamen angesprochen wird oder dass man persönliche, personifizierte E-Mails bekommt. Aber so geht das ja dann sogar über die Webseite. Also man kann Personalisierungselemente, Vornamen, Nachnamen, irgendwelche Informationen über den Kontakt auf der Webseite mit ausspielen, den Kontakt rein theoretisch, wenn er schon im CRM bekannt ist, auch per Namen ansprechen, wenn er die Cookies akzeptiert hat und bekannt ist. Das eröffnet ja ein riesen neues Feld der personalisierten Webseiten.
Ich hätte da ein Beispiel von uns. Wir haben jetzt gerade eine Webinar sozusagen Section bei uns eröffnet. Da kann man über Smart Content, nennt sich das, smarte Regeln, das so einstellen, wenn sich jemand auf der Webseite für eine Aufzeichnung sozusagen anfragt, der bekommt als unbekannter User ein Anfrageformular, füllt es aus und sobald er sozusagen das Ganze ausgefüllt hat, sein Double Opt-in bestätigt hat, kann er, also bekommt natürlich jetzt eine E-Mail mit der entsprechenden Aufzeichnung, aber wenn er wieder auf die Seite raufgeht, würde er dann nicht mehr dieses Formular sehen, sondern würde da beispielsweise ein komplett anderes Modul bereits mit der Aufzeichnung, mit dem Video und so weiter entsprechend sehen können. Also eine smarte Webseite könnte man in diesem Fall auch mit Vornamen ansprechen, andere Inhalte bereitstellen, einfach nur basierend auf der Information, dass das ein bekannter Benutzer ist, der bestimmte Aktionen hat und beispielsweise in Listen enthalten ist, die dann natürlich auch tag-basiert sein können. Da gibt's
super Beispiele,
Varianten,
um die Kontakte zu nurturen und neue Kontaktinformationen zu holen, also da dynamische Seiten aufbauen. Ich glaube, das ist eine große Spielwiese.
Ja, auch dann schon allein fürs Design muss man sowas ja dann auch mit bedenken. Ja. Und ich denke, diese personalisierten Webseiten, das ist wirklich ein Thema für sich. Ich glaube, sehr wichtig ist schon mal, und das ist auch schon ein Gamechanger, dass man eben in dem Kontakt, der im CRM ist, sieht, welche Seiten hat er wann besucht, wie lange war er da auf der Seite. Das ist ja für mich dann im Vertrieb super wertvoll zu sehen. Ah, okay, seit unserem letzten Gespräch hat sich diese Person noch dreimal die Webseite angeschaut, war vielleicht auch auf einer Case Study Seite mal unterwegs, das heißt, hat sich mit dem Unternehmen beschäftigt, einen neuen Touchpoint aufgebaut, super wertvolle Informationen, also wirklich spannend. Ja. Und dann vielleicht noch als abschließende Frage, so was ich noch auf dem Schirm habe, laufen die Projekte in der Implementierung anders? Also das heißt, wie sieht das dann aus, wenn man so eine Webseite baut oder eine Webseite relaunch oder das System wechselt, egal jetzt ob von HubSpot zu WordPress oder andersherum, sehen die Projekte implementierungsseitig bei dir im Operations-Bereich anders aus? Ist das Vorgehen das gleiche? Wie ist das Vorgehen im Allgemeinen? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, sehr gern. Grundsätzlich würde ich sagen, die Projekte laufen schon sehr ähnlich ab. Es geht immer um eine Webseite, es gibt immer ein Design. Entweder der Kunde stellt das Design bereit über beispielsweise eine Figma- oder Adobe XD-Datei oder der Kunde hat bestimmte Anforderungen, hat Vorstellungen, wie soll die Webseite aussehen, würde dann zu uns kommen und wir arbeiten dann entsprechend das Design mit dem Kunden gemeinsam aus in verschiedenen Designphasen sozusagen. Was die Benutzer, also der UX betrifft, also UI und UX-Entwicklung, Design spielt damit rein.
Halt dann, wie die Seite dann aussieht
und wie funktionieren die soll. Genau, richtig. Gut, sobald wir dann ein fertig abgenommenes Design haben, starten wir grundsätzlich dann mit der Modulentwicklung, folgen da diesem entsprechend ausgearbeiteten Designsystem und programmieren dann sozusagen die einzelnen Module, bestimmen, wie viel Flexibilität soll es geben, hinterlegen alle Optionen in den entsprechenden Modulen für den Kunden. Und dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Sobald die eigentliche Entwicklung an den Modulen abgeschlossen ist, wer kümmert sich um den Content? Das kann entweder der Kunde selbst machen, sobald wir die ganzen Seiten vorbereitet haben, oder der Kunde entscheidet für sich, ich möchte auch alle Seiten vorbereitet, also selber vorbereiten, und wir stellen im Prinzip nur das Designsystem mit den entsprechenden Modulen.
Das heißt, was du meinst, ist, wer kümmert sich darum, dass die ganzen Seiten, die auf der alten Umgebung da sind, mit den ganzen Texten drauf, dann auch so auf die neue Seite übernommen werden?
Genau, es gibt natürlich, also je nach Kunde gibt es eine alte Webseite, die 1:1 migriert werden sollen. Dann ist es relativ einfach. Dann stellt sich die Frage, wer macht's? Macht es der Kunde oder machen wir das?
Meistens sind ja auch im Design schon einige Texte drin. Die werden dann natürlich so auch schon von uns gebaut. Genau. Aber klar, was ist mit den ganzen dynamischen Inhalten, den ganzen Blogartikeln oder den ganzen Seiten, die dann im Nachhinein einfach nochmal dupliziert werden sollen und die Texte dann nochmal ausgetauscht werden sollen? Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Entweder der Kunde kann sich drum kümmern, dann wird der Aufwand nicht auf unserer Seite liegen, oder wir würden eben zuarbeiten und wir können das mit übernehmen direkt. Genau. Und ich denke, das ist dann klar immer
eine Entscheidung. Das kommt auf die Wünsche und Anforderungen einfach an, richtig. Ja, dann ist es im Prinzip, dann würde die Webseite erstmal so Status quo in der Staging-Umgebung, in der Entwicklungsumgebung vorliegen. Man kann die über einen speziell präparierten HubSpot-Link aufrufen, alle Screen-Sizes testen und so weiter. Man kann Formulare einsenden. Also es ist wirklich eine sozusagen fertige Webseite, nur die Domain xixon.de beispielsweise ist noch nicht in der URL oben und im Prinzip noch nicht aufrufbar. Das heißt, Die alte Webseite bleibt bestehen, und man kann im Prinzip die neue Webseite von A bis Z fertig vorbereiten, bis der Kunde dann sagt, hey, ich bin happy, lass uns live gehen. Grundsätzlich können Änderungen, kleinere Anpassungen natürlich auch noch nach Livegang durchgeführt werden, das ist kein Problem. Aber ja, natürlich brauchen wir so eine Art finales Go vom Kunden. Jetzt ist die Seite ready und lass uns live gehen. Dann würden wir entsprechend in HubSpot bestimmte Vorkehrungen vornehmen, das Ganze raus aus der Entwicklungsumgebung verschieben, transferieren in sozusagen diese Live-Umgebung, die Domains korrekt hinterlegen und einstellen, dass sobald die DNS-Einträge geswitcht werden, dass dann im Prinzip die neue Seite schon live ist. Es gibt im Prinzip keine Downtime, Zero Downtime wäre das in so einem Fall.
Das ist schon funktioniert stark. Normalerweise sehr, denkt man sehr gut. Wenn man die Webseite wechselt, irgendwie ist ein kleiner Moment dazwischen oder auch vielleicht 10, 20, 30 Minuten dazwischen, wo die Webseite mal nicht aufrufbar ist, aber du würdest sagen,
gar nicht. Also man muss natürlich beachten, das ist technisch bedingt, es gibt jetzt nicht den einen Cut. In einer Sekunde ist es die alte und in der nächsten die neue. Mhm. Das geht technisch nicht, weil es weltweit, keine Ahnung, hunderte, tausende DNS-Server gibt, wo sozusagen die IP-Adresse und der eigentliche Domainname www.xixon.de beispielsweise hinterlegt ist. und die müssen im Prinzip weltweit geändert werden. Und dieser Prozess dauert 1, 2, 3, 4 Stunden, bis zu 4 Stunden,
halt
sagt man.
Die alte Webseite verfügbar, genau, in manchen Ländern.
Und exakt, das ist der Punkt. Und das ist halt dieses Zero-Downtime-Prinzip. Es gibt keinen Moment, wo die Webseite nicht erreichbar ist, wo man auf eine,
spannend,
ja, keine Ahnung, unbekannte 404-Seite oder verbuggte Seite kommt. Das ist dann entweder die neue oder die alte.
Und Weiterleitungen, beispielsweise, sage ich mal, die ganzen technischen Hintergrundaktivitäten, das wird dann schon kurz vor dem Go-Live noch hinterlegt oder vor dem Go-Live hinterlegt.
Genau.
Und dann ist soweit alles vorbereitet, ja, das.
Genau, da gibt es große, also je nach Umfang der Seite, kleine oder große Weiterleitungslisten, die werden in HubSpot hochgeladen. Und sobald dann die DNS-Einträge auf die HubSpot-Server geswitcht wurden, in der jeweiligen Region oder Land, sind dann natürlich auch die Weiterleitungen aktiv.
Was ist so die schnellste Zeit, die du sagen würdest, die jetzt Designphase und Programmierungsphase, wenn wir so ein Projekt hernehmen, wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern sagt, Website Relaunch,
sag
das
mal,
machen
wir. Sag mal ein Standard, durchschnittliches Standardprojekt.
Also ja, Stefan möchte schon eine schnellere Zeit als Standard. also ich würde sagen, für eine schon etwas größere Webseite liegt der Standard so bei 2 bis 3 Monaten. Das ist so eine gute Zeit, mit der man rechnen und planen kann. Kommt natürlich drauf an, ist da jetzt eine Designphase mit dabei, wie umfangreich, wer macht die Contentpflege und so weiter. Also da spielen sehr viele Variablen mit rein. Klar, eine kleine, ja, 5 Seiten beispielsweise, eine normale Standard-Unternehmenswebseite mit einem normalen Design, also jetzt nichts super krass ausgefallenes, und entsprechend der Info oder dem Wunsch, dass das Ganze hoch priorisiert wird und von unserer Auslastung, das zum aktuellen Zeitpunkt auch passt, könnte man auch mit der Annahme, dass das Design-File vorhanden ist, könnte man auch so in 3 bis 4 Wochen realisieren.
Okay.
Circa.
Gut zu wissen, auch für den Vertrieb auf jeden Fall.
Ja. Ja, da...
Für das nächste Projekt.
Ja, ja.
Jetzt hast du es gesagt.
Da muss ich natürlich immer sehr vorsichtig sein.
Disclaimer.
Ja, Disclaimer. Ja.
Okay, gute Zeiten und ich denke auch spannend, dass man jetzt nicht ein Jahr oder sowas braucht, um sowas möglich zu machen, sondern dass das schon auch schneller funktionieren kann.
Genau, es gibt natürlich auch Kunden, die noch schneller live gehen möchten, aber da würde ich sagen, das ist unrealistisch. Wir wollen eine hohe Qualität abliefern. Die Seite soll SEO-optimiert sein, Seitenladegeschwindigkeit soll gut sein. Das kommt nämlich auch zusätzlich. Wir haben ja jetzt ganz viel über Serverstruktur oder Serverinfrastruktur gesprochen und auch CMS, was darüber liegt, kommt natürlich auch auf die eigentliche Seite drauf an. Also eine schlecht entwickelte Seite kann auch im HubSpot CMS langsam sein. Also HubSpot CMS ist nicht gleichbedeutend mit einer schnell ladenden Webseite.
Klar, es kommt auf die Qualität des Codes, der Programmierung,
das Module und das alles. Das Gesamtpaket muss stimmen. Wenn eine Komponente in diesem gesamten Konstrukt langsam und schlecht optimiert ist oder generell einfach keine Performance bringt, wenn man einen schlechten Server nutzt.
Gut, da ist es wichtig, da ist es wichtig, dass man dann als Unternehmen den richtigen Partner an der Seite
hat.
Korrekt. Das ist dann einfach Qualitätsunterschiede oder Qualität, das ist dann nochmal ein anderes Thema, denke ich.
Ja.
Aber spannend, vielen, vielen Dank für den Überblick. Ja. WordPress, Typo 3, HubSpot CMS, Self-Hosted versus Fremd-Hosted. SaaS-Hosted, super spannende Einblicke, vielen Dank. Ich bin auf meine Kosten gekommen, also ich habe keine Fragen soweit. Sehr spannende Einblicke. Domi, wie geht's dir?
Auf jeden Fall sehr, sehr viele Infos, sehr viele gute Infos. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder sein Bild dazu machen und ich glaube, diejenigen, die zugehört haben, sind da gut tief eingestiegen und genau, deswegen.
Bei Fragen wendet euch gerne an uns.
Ja, Fragen auch an Benjamin noch, auch wenn man nochmal eine andere Folge zu machen könnte, könnt ihr euch gern jederzeit melden und auch mal in die Kommentare schreiben, welche Sachen euch noch interessieren würden zum Thema Webseite, die jetzt Benjamin vielleicht nicht genannt hat oder wo man nochmal ein bisschen tiefer reingehen könnte. Und dann vielen Dank erstmal.
Ja, wir haben ja schon ein, zwei Themen haben wir schon aufgeschrieben, haben wir schon notiert, also die kommen auf jeden Fall mal. Und sonst danke Benjamin, danke Stefan und danke an die Zuhörer.